Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi-Podcasts Die Nächste Bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute habe ich die Elisabeth Grüner-Lindinger zu Gast. Sie arbeitet als Physiotherapeutin und hat hier auch die Aufgabe, bei der Praxisgemeinschaft MOVE die Leitung der ganzen Physiotherapeuten über. Sie wird uns heute sehr viel über ihre Aus- und Weiterbildungen erzählen und wie sie die in der Praxis anwendet. Herzlich willkommen, liebe Elisabeth.
Danke, Stefanie, für die Einladung.
Herzlich willkommen noch einmal. Und Elisabeth, lass uns gleich mit meiner Lieblingsfrage starten, nämlich die Frage, was für dich das Schönste an deinem Beruf ist.
Also ich arbeite sehr gerne mit Menschen und das Schönste für mich ist einfach Menschen zu begleiten, speziell nach Operationen, einfach die Verbesserungen, die Schmerzfreiheit zu sehen und wenn sie dann wieder gehend aus meinem Praxisraum rausgehen.
Das denke ich mir. Elisabeth, wann war denn bei dir der Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, wow, ich möchte Physiotherapeutin werden, das ist ein toller Job?
Also das war, weil mein Bruder selbst bei der Physiotherapie war und ich bin da manchmal mitgegangen und habe gesehen, was da Physiotherapeutin arbeitet und wie sie arbeitet und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen und habe mir vorstellen können, das für mich als Beruf zu wählen.
Ja. Jetzt weiß ich ja selbst, weil ich habe mir auch irgendwann einmal gedacht, Physiotherapeutin, das wäre ein schöner Beruf. Ich habe mich aber nicht getraut, die Aufnahmeprüfung zu machen. Du warst also schon immer recht sportlich aktiv und bewegungsorientiert.
Ja, das war schon ein Thema, wobei die Aufnahmeprüfung auch erst beim zweiten Mal geschafft habe, weil es halt einfach sehr viele Bewerber sind und nicht nur körperliche Voraussetzungen, sondern halt auch dann ein Gespräch war. Und natürlich ist es von Vorteil, wenn man ein bisschen älter ist und ein bisschen mehr Erfahrung dann schon hat und mitbringt. Und beim zweiten Mal einfach ist man ein bisschen gelassener dann beim Aufnahmeprozess.
Ja. Und wo hast du dann deine Ausbildung gemacht?
In Steyr. Mittlerweile ist es eine Fachhochschule. Mhm. Früher war es zu meiner Zeit nur eine Akademie.
Mhm. Und wie waren dann so deine Steps? Also du hast in dieser Akademie oder heute Fachhochschule deine Ausbildung gemacht und dann muss man ja, glaube ich, doch eine Zeit lang auch als angestellte Physiotherapeutin arbeiten.
Genau. Ja, also wenn man sich selbstständig machen möchte, ist mittlerweile so ein Jahr, muss man angestellt arbeiten. Bei mir war es ein bisschen länger. Es hat sich dann einfach ergeben, bei den Barmherzigen Schwestern habe ich Stunden reduzieren können und habe dann einfach so ein bisschen hineingeschnuppert in die Selbstständigkeit. So als Teilzeit, Job und dann ist das, hat sich entwickelt sozusagen dann zu einem Vollzeit-selbstständigen Job.
Wie kann man sich Physiotherapie jetzt in einem Krankenhaus vorstellen? Zum Glück musste ich noch nie Physiotherapie in einem Krankenhaus machen. Ich denke mal, da hat man eher mit schwereren Fällen zu tun, als wie vielleicht draußen in der Ordination oder denke ich mir das gerade falsch zusammen?
Also es ist eigentlich der Zeitpunkt, ist der Unterschied. Im Krankenhaus ist immer sozusagen die Frühmobilisierung, die Akutphase und später hat man dann sozusagen die Phase, wo der Patient schon mehr machen kann und besser ist. Aber es hängt natürlich immer davon ab, auf welcher Abteilung man arbeitet. Ich war immer im Bereich Orthopädie tätig. Da hat man natürlich das Glück, dass man die Patienten sehr früh wieder mobilisieren kann, früh aufstehen kann nach Operationen. Hingegen zum Beispiel mit Schlaganfallpatienten auf der Neurologie ist dann ganz ein anderes Setting. Da ist natürlich sehr viel weniger Fortschritte in kürzeren Zeitraum möglich als auf der Orthopädie.
Du hast jetzt gerade erwähnt, du hast am Anfang als Teilzeit-Selbstständige gearbeitet. Wie kann man sich das vorstellen? Ich weiß ja, wo du jetzt tätig bist. Wie hast du das gestartet, also deine Selbstständigkeit?
Ja, es war so, dass eine Freundin eine Praxis gehabt hat und sie hat so viele Patienten gehabt und hat zu mir gesagt, möchtest du nicht einige Stunden bei mir arbeiten? Ich hätte sehr viele Patienten. Und es hat sich dann bei den Schwestern ergeben, dass ich reduzieren konnte auf 30 Stunden und habe dann einfach zwei Nachmittage in der Praxis selbstständig gestartet zu arbeiten. Und das war einfach sehr nett und erfüllend und ja.
Und es war dann so erfüllend, dass du gesagt hast, du machst dich ganz selbstständig und übernimmst dann noch dazu in einer großen Praxisgemeinschaft die Leitung der gesamten Physiotherapie-Mannschaft?
Also da waren schon ein paar Steps dazwischen.
Erzähl.
Es war so, der Dr. Patsch und der Dr. Dirisheimer haben dann beschlossen, sich selbstständig zu machen mit einer Praxis. Und wir haben ja schon lange zusammengearbeitet im Spital. Das heißt, jeder von uns hat gekannt, wie der andere arbeitet. Und es war halt dann die Frage, möchtest du mit uns mitgehen, mit einem Kollegen noch? Und dann war halt kurz natürlich schon die Überlegung, ist die Sprung in die Selbstständigkeit, das ist ein gewisses Risiko, aber die zwei Herren waren einfach, das war für mich so klar, dass ich mit denen gern zusammen weiterarbeiten möchte, dass dann die Entscheidung nicht schwer gefallen ist.
Sehr gut. Und wenn sich jetzt der eine oder andere Hörer oder Hörerin denkt, wer sind denn der Dr. Christian Patsch und der Dr. Florian Dirisheimer? Es gibt natürlich auch von Ihnen schon Podcast-Episoden, also bitte einfach nachhören. Okay, und dann bist du da mit Ihnen mitgegangen und das sind zwei Orthopäden und am Anfang, ihr wart zwei Orthopäden und zwei Physiotherapeuten.
Genau.
Ich meine, mittlerweile ist es ja sehr, sehr groß geworden. Möchtest du uns vielleicht erzählen, wie groß eure Praxisgemeinschaft jetzt schon ist?
Ja, also wir waren vorher in Räumlichkeiten in einem Stock und dann nach einigen Jahren ist eben im oberen Stockwerk sind Räumlichkeiten frei geworden und die zwei Ärzte haben dann gesagt, es wäre toll, wenn wir einen größeren Bereich machen. Unser, sage ich jetzt einmal, großes Herzstück ist der Trainingsbereich. Wir haben einen großen Trainingsraum. Das unterscheidet uns vielleicht auch von manchen anderen kleineren Praxen, weil wir einfach sehr großzügige Räumlichkeiten haben. Und wir haben 5 Therapieräume, das heißt, wir haben sehr viel Platz für Physiotherapie und Trainingsbereich.
Das heißt, wenn man bei dir eine Physiotherapie macht, dann ist es jetzt nicht nur so bequem, man legt sich auf die Liege und auf dem Aua wird ein bisschen herummassiert, sondern man muss dann auch richtig auf der Trainingsfläche was tun.
Genau, das hängt immer davon ab, wie der Patient zu welchem Zeitpunkt und was sozusagen die Indikation ist, aber es ist immer auch ein aktiver Teil der Therapie dabei und auch ein Heimprogramm, wo der Patient natürlich auch zu Hause die Übungen weiterführen soll, weil es reicht nicht aus, einmal oder zweimal in der Woche in der Physiotherapie das zu machen.
Ja, muss ich leider wirklich bestätigen. Ich merke auch, seitdem ich regelmäßig meine Übungen mache, ist zumindest das Kreuzweh weg. Du hast ja jetzt eine Vielfalt an Ausbildungen und Weiterbildungen gemacht. Was ist denn die Ausbildung, wo du sagst, das ist eigentlich die Therapieform oder Trainingsmöglichkeit, die vielleicht so ziemlich jeder Mensch für sich irgendwann im Laufe seiner Jahre mal in Anspruch nehmen sollte?
Also das kann man jetzt vielleicht gar nicht so auf eines festnehmen. Ich glaube einfach, die Summe an verschiedenen Ausbildungen macht es dann einfach, dass man sagt, man kann sich aus jeder Ausbildung das Tool dann herausnehmen, was der Patient braucht. Aber ich arbeite sehr gerne als manuelle Physiotherapeutin. Ich habe die Ausbildung nach Maitland, das ist ein manuelles Konzept aus Australien, das sehr schmerzfokussiert ist. Also das heißt, man schaut, wo ist der Schmerz des Patienten, beschäftigt sich damit und versucht halt dort einzugreifen, mobilisierend oder detonisierend, je nachdem, was dann der Patient braucht, als Voraussetzung, um wieder aktiv sich bewegen zu können.
Das heißt zum Beispiel, ich habe einen Hexenschuss? Oder ist es ein zu akutes Problem? Oder geht man dann zu einer Physiotherapeutin und drückt in den Schmerz rein oder mobilisiert den Schmerz?
Also grundsätzlich...
Sage ich das gerade korrekt, nicht ganz korrekt?
Überhaupt nicht. Aber juristisch muss man sagen, in Österreich ist immer noch so, dass der Patient vorher zum Arzt muss, wenn es ein akutes Problem gibt und der Arzt überweist dann zur Physiotherapie. In den meisten Fällen bei so akuten Dingen kriegt halt der Patient ein Schmerzmittel und parallel dazu kommt er zur Physiotherapie. Genau. Und dann schaut man, im Akutfall kann man oft noch nicht sehr viel Aktives machen, aber zumindest, dass man versucht, einmal die Schmerzen zu lösen und dann dem Patienten vielleicht am Anfang nur 2-3 Übungen mitgibt, dass er mal trainieren kann. Und dann in den nächsten Therapien kann man dann schon ein bisschen mehr machen.
Das heißt eigentlich, ich hoffe, ich fasse das jetzt richtig zusammen, eine Patientin kommt zu dir in die Ordination, weil sie zum Beispiel ganz starke Schulterschmerzen hat. Du versuchst, diese Schulter von den Schmerzen zu befreien, was ja wieder für die Patientin den Vorteil hat, dass sie nicht irgendeine Schonhaltung einnimmt und noch weitere Komplikationen verursacht. Ja? Und dazu entwickelt ihr gleich dann die passende Trainingsmethode.
So, genau, so kann man es perfekt zusammenfassen.
Ist das dann auch, du bist ja auch Sportphysiotherapeutin, steht das dann in enger Kombination? Sind es dann immer die Sportler eigentlich oder sehr viele Sportler, die zu dir kommen, oder sind es auch viele Abnutzungen?
Es ist sehr unterschiedlich. Wir haben natürlich aufgrund dessen, dass unsere Ärzte auch Sportorthopäden sind, schon immer sehr sportliche Patienten, auch oft noch Operationen, Kreuzbandplastik, Schulteroperationen etc. Da sind wir dann schon sehr im Sportbereich, aber auch zum Beispiel Rückenpatienten gibt es auch natürlich mittlerweile sehr junge oder halt auch, wenn man jetzt im Kinder- und Jugendsektor zum Beispiel Skoliosepatienten haben wir natürlich auch. Also wir haben die ganze Bandbreite, aber natürlich auch ältere Menschen mit Abnutzungen, Arthrose und noch Knie- oder Hüftprothese dann als Rehabilitationsbehandlung.
Du hast jetzt eine Sache angesprochen, die ich auch immer wieder eben mitbekomme, entweder bei mir selbst oder bei meinem Umfeld. Das ist eben, wir haben sehr viele sitzende Berufe. Wie siehst du den Trend mit Stehschreibtische? Findest du aus physiotherapeutischer Sicht, macht es auf jeden Fall Sinn, dass man immer wieder seine Positionen wechselt während einem Arbeitstag? Oder ist das was, wo du sagst, das bringt eigentlich relativ wenig?
Also wir haben einmal auf unserer Webseite ein Video gedreht, das heißt Sit Like a Kid, also wo man einfach sich an den Kindern abschauen kann. Kinder wechseln sehr oft die Positionen im Sitzen, im Stehen, und die Wirbelsäule mag einfach gerne unterschiedliche Positionen. Für die Wirbelsäule ist es nicht angenehm, wenn man immer gleich sitzt oder steht. Das heißt, möglichst abwechslungsreich macht Sinn, und das heißt, der Wechsel zwischen Sitzen und Stehen aus meiner Sicht durchaus sinnvoll. Man kann dann auch noch mit den Unterlagen arbeiten, dass man sagt, man nimmt einmal weiche Unterlage, harte Unterlage. Okay. Also so kann man sie nur sozusagen auch beim Sitzen und beim Stehen ein bisschen erweitern.
Also es war keine Fehlinvestition in meinen höhenverstellbaren Schreibtisch.
Würde ich sagen, auf keinen Fall.
Und wie siehst du so einen Schreibtisch bei Kindern? Würdest du den bei Kindern auch schon verwenden oder?
Ich glaube, Kinder sind zum Glück noch so, dass sie sich sehr viel bewegen, außer man hat ein Kind, das sehr viel am Handy sitzt und sehr viel am Computer, dann würde ich es durchaus auch empfehlen. Aber ich glaube, jede Mutter oder jeder Vater kennt sein Kind und weiß, okay, ist eher Zappel-Philipp, das heißt, sitzt es wenig, dann muss man das nicht unbedingt machen. Aber wenn ein Kind sehr passiv ist und viel sitzt, durchaus als Empfehlung. Oder vielleicht zwischen den Lernphasen einfach einmal, dass man sagt, man steht einmal auf und bewegt sich einfach einmal ein bisschen dazwischen.
Wir haben ja gerade diese Woche den Welttag der Physiotherapie. Das war am 8. September.
Richtig, genau.
Und du hast mir schon erzählt, dass der heuer unter dem Motto gesundes Altern steht.
Genau.
Was sind da so deine Ansätze, wo du sagst, das ist, finde ich, total wichtig? Also ihr werdet das wahrscheinlich über den Verband irgendwie total oft diskutieren, aber was sind so deine Tipps, die du deinen Patienten oder deinem Umfeld irgendwo mitgibst, damit man eben gesund altert?
Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man nicht aufhört, aktiv zu sein. Und das kann ganz minimalistisch sein, indem man sagt, ich versuche, die Treppen zu steigen, die möglich sind. Ich versuche, öfter zwischendurch aufzustehen oder so einfache Tipps beim Telefonieren, einfach aufstehen und gehen und nicht im Sitzen machen. Und einfach auch diese Mythen, ja, dass manche sagen, im Alter kann ich kein Krafttraining machen, das kann man einfach widerlegen, weil im Gegenteil, das ist einfach ein sehr wichtiger Aspekt, Osteoporose, Vorbeugung, einfach Krafttraining trotzdem zu machen im Alter. Es gibt diverse Möglichkeiten, wo man das machen kann oder auch zu Hause mit dem Theraband. Also es gibt da vielseitige Möglichkeiten, und wie gesagt, das Aktivbleiben ist, glaube ich, aus meiner Sicht das Wichtigste.
Oder das Aktivwerden. Vielleicht, wenn man es bis zu einem gewissen Alter, es ist ja, glaube ich, nie zu spät, damit zu starten.
Das ist ganz richtig gesehen. Also es ist nie zu spät zu beginnen. Aber wenn man vielleicht der Couch-Potato ist und sagt, jetzt möchte ich starten, gibt es immer Möglichkeiten. Und wie gesagt, man kann ganz minimalistisch anfangen. Man sollte sich vielleicht nicht zu hohe Ziele setzen oder zu intensiv starten, weil dann hört man wahrscheinlich schnell wieder auf, weil die Motivation sinkt. Also entsprechend dem Können und der Motivation muss man einfach loslegen.
Jetzt ist es eben so, dass wenn man jahrelang keinen Sport gemacht hat, aus welchen Gründen auch immer, oder überhaupt noch nie Sport gemacht hat, ja, und damit starten möchte, dass es einmal gut ist, wenn man diesen ersten Schritt macht. Wenn man aber dann eigentlich merkt, boah, mir tut die Hüfte weh, mir tut das Knie weh, was würdest du diesen Menschen empfehlen?
Ich würde immer einfach einmal zu einem Check-up, in unserem Fall zur Orthopädie gehen, damit man einfach ausschließt gewisse Red Flags, also einfach schwere Erkrankungen. Mhm. Das sollte einfach der Arzt dann vielleicht mit einem bildgebenden Verfahren mit einer Untersuchung ausschließen. Mhm. Und wann sozusagen das Go dann freigegeben wird, dass man sagt, man kann dieses Wehwehchen, nenne ich es jetzt einmal, behandeln. Es gibt dann auch meistens eine Diagnose dazu. Mhm. Dann kommt der Patient sozusagen zu uns zur Physiotherapie. Mhm. Und dort, wir machen dann auch nochmal einen eigenen Befund, wo man anschaut, wie ist die Beweglichkeit, wie ist die Kraft. Und dann arbeitet man sozusagen an verschiedenen Tools. Und es ist nicht so, dass der Patient sofort der Supersportler sein muss. Mhm. Das ist auch wichtig zu sagen, sondern es reicht einfach oft, wieder einfach in Bewegung zu kommen. Ja. Sich trauen, Bewegung zu machen. Es ist oft ein Problem, wenn der Patient Schmerzen hat, dass er sich nicht traut. Mhm. Und wir versuchen anzuleiten, vorsichtig mit dem Patienten wieder einfach auch mit dem Schmerz gemeinsam zu arbeiten und sich trauen, wieder zu bewegen.
Und ich glaube, es ist ja ganz wichtig für Menschen, die lange keinen Sport gemacht haben, dass man eben herausfindet, was ist denn der Sport, der zu dem Körper passt, weil ich glaube, es ist ja nicht jeder fürs Laufen geeignet. Genau. Das ist aber, ich beobachte schon, das Laufen oftmals, das ist, mit dem dann die Menschen wieder mit dem Sport starten, und das ist ja eigentlich, glaube ich, genau das, was man nicht machen sollte, nach Körperbau, weil man ja, ich finde, also fürs Laufen muss man eigentlich relativ fit sein, oder?
Es kommt immer darauf an. Ja. Also wenn jetzt wirklich jemand gar nicht sportlich ist und sehr übergewichtig ist, dann würde ich auch empfehlen, erst einmal vielleicht nur die Walken, schnelles Gehen, einfach auch wegen dem Kardiosystem, das wahrscheinlich das gar nicht aushalten wird. Oder man tut halt wirklich ganz langsam laufen, und auch die Gelenke müssen natürlich vorbereitet werden zum Laufen. Dass dann nicht nach dreimal Laufen Schmerzen auftreten und dann die Motivation einfach auch wieder sinkt, macht Sinn, dass man da einfach langsam hineinstartet und motiviert bleibt, weiterzumachen.
Elisabeth, du hast ja neben deiner Ausbildung oder neben deinen zahlreichen Ausbildungen eben auch noch eine Ausbildung bezüglich den Faszienmodellen gemacht, den unterschiedlichen. Ich kann mich erinnern, es war eine Zeit lang irgendwie diese ganzen Faszienrollen total im Trend. Kommt mir das nur so vor, oder ist das ein bisschen abgeflaut? Wird das bei dir in der Therapie nur verlangt, oder wie siehst du das aktuell? Hat sich da irgendwas verändert?
Also früher, Faszien ist ja im Grunde genommen, heißt der Bindegewebe, und früher hat es eben Bindegewebsmassagen gegeben, und plötzlich ist eben das mit den Faszien sehr modern geworden.
Wegen der Black Roll, oder war das so ein gutes Marketing? Oder?
Ich glaube nicht nur deswegen, sondern man ist einfach draufgekommen, früher hat es halt Muskulaturgelenke gegeben, und auf einmal hat man gesehen, oh, es gibt auch Faszien, es gibt ein Bindegewebe, und auf das hat man dann einfach sich gestützt. Und dieses Faszienmodell nach Tybaldos ist eben eine Methode, wo man eben sozusagen an den Faszien arbeitet. Das ist auch wieder eher Schmerztherapie, wo man schaut, wo hat der Patient Schmerzen, und man arbeitet dann mit verschiedenen Techniken in die Faszien hinein. Übrigens habe ich einen Kollegen, den Thomas Prinz, der ist da sehr ausgebildet, der hat alle Ausbildungen bis zur letzten Prüfung. Der beschäftigt sich sehr
also
viel
ein
damit.
Guru.
Genau, und es ist natürlich auch so, dass unsere Ärzte ein bisschen wissen, welche Ausbildungen jeder von uns hat, und die Patienten auch dann gezielt an den jeweiligen Therapeuten oder die Therapeutin weiterschickt.
Okay, das heißt, bei euch entscheidet dann eben auch zum Großteil der Arzt, der Behandelte, welcher Physiotherapeut passt, und umgekehrt, ihr könnt es nachher auch entscheiden, wenn also ihr nehmt ja auch Patienten, die nicht nur aus eurer Move-Welt kommen, sondern auch woanders her, aber ihr wisst es nachher dann natürlich auch, zu welchem Arzt ihr den Patienten weiterschicken könnt, wenn eine ärztliche Abklärung nötig ist.
Natürlich ist es so, dass immer nur der Patient, wenn er jetzt sagt, ich möchte zu dem oder zu der, das auch berücksichtigt wird, weil manchmal kennt man halt schon einen Patienten, wenn man schon länger betreut hat, dann darf natürlich der Patient selber entscheiden. Aber grundsätzlich gibt es einfach Empfehlungen.
Du bist ja Wahlphysiotherapeutin.
Genau.
Grundsätzlich zahlen ja die Patienten bei dir einen gewissen Beitrag, wo sie einen Teil je nach Krankenkasse zurückbekommen.
Genau.
Ist es nach wie vor so, dass man Überweisung von einem Arzt braucht, wenn man zu einem Physiotherapeuten geht?
Ja, also es gibt die Möglichkeit in der Prophylaxe oder in der Sekundärprophylaxe mittlerweile, wo der Patient keine Verordnung braucht. Okay. Aber natürlich gibt es dann auch keine Rückfondierung von der Krankenkasse. Das ist dann einfach eine Privatleistung.
Okay, und das bietest du auch in deiner Ordination
genau
an. Elisabeth, du hast dich ja in deinem Leben nicht nur mit der Physiotherapie auseinandergesetzt, sondern auch mit dem Gesundheitswesen, das du auch studiert hast. Also du hast Gesundheitswissenschaften studiert. Und wo hast du das studiert und was war der Beweggrund dazu?
Ich habe das in Hall in Tirol studiert. Mhm. Und Beweggründe hat es eigentlich zwei gegeben. Der erste war, dass wir in unserer Ausbildung sehr wenig wissenschaftliches Arbeiten gehabt haben, weil das einfach damals noch kein Thema war, speziell in der Physiotherapie hat sich das erst entwickelt. Und das zweite Thema ist einfach, ich wollte ein zweites Standbein haben, um im organisatorischen Bereich arbeiten zu können, weil unser Beruf ist halt auch sehr physisch, das heißt, wir müssen fit sein. Und wer weiß, wenn ich mal nicht mehr fit bin, dann habe ich zumindest die Möglichkeit, dass ich sage, ich arbeite irgendwo im organisatorischen Bereich, vielleicht in einer leitenden Position.
Und jetzt hast du die leitende Position so und so und das andere auch noch.
Wobei man sagen muss, wir arbeiten alle auf Augenhöhe. Das heißt, jeder von uns ist selbstständig. Ich sehe meine Teamleitung eigentlich eher als, ich bin eine Schnittstelle, Kommunikationsschnittstelle zwischen den Ärzten und Physiotherapeuten, wobei das nur aufs Organisatorische bezogen ist, weil Patienten betreffend gibt es bei uns sehr kurze Wege. Das ist immer vom Arzt zum Physiotherapeuten jeweilig behandelnd.
Wie viele Physiotherapeuten hat sie jetzt eigentlich bei MOVE?
6 Physiotherapeuten und 6 Ärzte.
Wahnsinn. Also wirklich gewachsen über die Jahre.
Genau.
Wie siehst denn du in den nächsten Jahren die Physiotherapie? Was wird sie denn entwickeln, wenn man jetzt allein an die Digitalisierung denkt?
Ja, also ich denke, ein großes Thema wird Spezialisierung sein. Das beginnt jetzt schon ein bisschen zu starten, weil viele Physiotherapeuten noch eine Masterausbildung machen und die schon in gewisse Spezialisierungen geht. Ich glaube, das wird einfach ein großes Thema, so wie es auch im Bereich Orthopädie ist, dass man einfach sagt, man beschäftigt sich mit der Schulter oder mit dem Knie sehr speziell. Mhm. Und ich denke, das beginnt jetzt bei uns und wird zukünftig sein. Es ist auch noch das Thema freier Zugang zur Physiotherapie, wo wir jetzt in Österreich nicht wirklich wissen, wo es da die Reise hingeht. Es ist jetzt momentan noch kein Thema, so wie es in Skandinavien ist, dass man einfach zum Physio gehen kann ohne Verordnung. Da muss man einfach schauen, es braucht einfach aus meiner Sicht gewisse Voraussetzungen, dass das überhaupt gegeben ist, weil natürlich ein Physio muss da zusätzlich Ausbildungen machen, damit das überhaupt aus meiner Sicht möglich ist zu machen. Aber das ist natürlich von vielen Physiotherapeuten gewünscht, aber schauen wir mal, ob es in die Richtung geht oder nicht.
Ganz spannend. Und gibt es irgend so ein Thema, wo du sagst, na, wenn ich die Zeit hätte, da würde ich mich wirklich einsetzen, damit schnell was weitergeht?
Ja, also ich denke, im Bereich Digitalisierung gibt es da sicher in der Physiotherapie auf jeden Fall Möglichkeiten, wo man sagt, vielleicht sind halt auch die Patienten, müssen halt auch das Wissen annehmen. Und annehmen, genau. Aber ich glaube, dass sie da auch noch einiges tun könnte, mit Betreuung vielleicht auch über Videos oder so, solche Dinge. Ich glaube, das könnte auch ein Bereich sein, der sich entwickelt.
Jetzt haben wir ganz, ganz viel über deine Patienten und Patientinnen gesprochen, was die alle oder was man grundsätzlich tun kann, damit man fit wird. Jetzt würde mich aber viel mehr interessieren, was tust denn du in deinem Alltag, dass du so fit bleibst, wie du bist?
Also ich bin schon sportlich, ich gehe regelmäßig laufen, im Winter Skitouren gehen, Radfahren und versuche halt auch trotzdem immer zu Hause so ein bisschen Yoga und Übungen zu machen. Ich mache halt immer sofort, wenn ich ein bisschen was merke, dass was zwickt, starte ich halt sofort damit.
Sehr gut. Liebe Elisabeth, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit und wünsche dir weiterhin alles Gute in deiner Ordination.
Vielen, vielen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich nun auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, die nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.